Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden.
Hallo Armin.
Hallo Hendrik.
Wenn mich nicht alles täuscht, wird das hier Folge 7,5 oder 8 oder so. Ach, sagen wir einfach Folge 8. Wir müssen ja irgendwann Folge 10 erreichen, weil erst nach 10 richtigen Folgen wird es ein richtiger Podcast oder so.
Ach so. Okay.
Ah, das schaffen wir. Da draußen ist genug Atmospheric Warzone, um die 10 Folgen zuzukriegen.
Oh ja, das, da gibt man viel. Und wenn uns wirklich langweilig wird, dann gehen wir halt einfach mal die Atmosphäre oberhalb der Troposphäre durch.
Genau. Das ist auch so ein Thema, wo ich erschreckend wenig Ahnung habe. Bist du da fitter?
Fit nett, aber einiges mal gelesen, vor allem der Temperaturverlauf oberhalb von der Stratosphäre, der ist echt witzig. Dann wird es ja zum Teil richtig warm und dann wird es wieder arschkalt.
Naja, dann würde ich sagen, haben wir doch da schon mal einen neuen Armin-Block.
Tja nun.
Was machen wir denn heute? Ich würde sagen,
wir drehen weiter.
Wir versuchen weiter Winde zu drehen.
Mhm.
Tropische Wirbelstürme habe ich hier auf meiner Liste stehen für heute.
Da kennen wir die amerikanische Version, der Hurricane.
Ja.
Dann den indischen Version, den Cyclone.
Mhm.
Und dann gibt es einen dritten, der fällt mir gerade nochmal ein.
Ein Taifun.
Taifun, genau.
Und das, ich habe noch einen vierten gefunden, von dessen Existenz ich nicht wusste.
Echt?
Und ich bin mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Ich werde ihn hundertprozentig falsch aussprechen. Ein Bagio.
Wo ist der daheim?
Das wäre auf den Philippinen.
Okay.
Ich hätte auch gedacht, dass das unter Zyklon fällt, aber scheinbar gibt es für die Philippinen ein eigenes Wort für Wirbelsturm.
Mhm. Das, also drei wusste ich, aber...
Ja, ich bin auch nur durch Zufall in der Recherche über den vierten gestolpert.
Ah, okay.
Es ist auch mehr ein Sieh an, das gibt's.
Also, wir haben einen Hurrikan, wir haben einen Taifun, einen Medicane gibt's auch noch.
Ja, oh, stimmt, den habe ich gar nicht aufgeschrieben, hast du völlig recht, den Medicane.
Das Tiefdruckgebiet, ein Sturmtief in den gemäßigten Breiten und ein Gustnado, was ist das?
Wo treibst du dich denn rum in diesem Internet?
Ich lese gerade aus Wikipedia vor.
Ah.
Stichwort Wirbelsturm.
Ja.
Also unter tropischer Wirbelsturm haben die nur einen Hurricane, einen Taifun, einen tropischen Zyklon und den Medicane.
Mhm.
Wobei Medicane, also mittelmäßig ist nur mal tropisch. Also
ja, aber in den Voraussetzungen, wie es entsteht, hast du dann quasi tropische Bedingungen. Also wir hatten letzten oder vorletzten Sommer, 2022 oder 2023, mehrere Medicanes im Mittelmeerraum,
okay,
weil einfach das Meer so sackwarm war, dass das so viel Energie hatte.
Ab 23 Grad geht's los, oder wie war das?
Meine Notizen sagen 26 Grad.
26.
Aber mit einem gewissen Twist. Und da kommen wir noch. Mit einem gewissen Twist.
Oh nein.
oh Gott. Gehirn, lass das.
Foreshadowing galore.
Ja, die haben auch gar nicht mal so wenig Schaden verursacht da in dem Sommer. Also war schon was los. Ich bin ja gerade beim BR über einen von 23 gestolpert.
Mhm. Heißt der Daniel?
Der Wirbelwind Daniel. Daniel, which became the deadliest and costliest Medicane ever recorded. Guck an. Bei Wirbelstürmen unterscheidet man erstmal grob drei Kategorien. Hurricane, Typhoon, nee, Quatsch, nur Spaß. tropische Depression. Das sind Winde bis 61 Kilometer pro Stunde Stärke. Also
deprimierend.
Richtig. Wirklich nur ein Wind. Tropische Stürme bis 117 km/h. Das ist schon Wind. Mhm. Und tropische Orkane, also alles, was über 118 km/h geht. Als Eckdaten für so einen ordentlichen Wirbelsturm haben wir Kerndruck um 900 Hektopascal.
Das ist echt wenig.
Das ist wirklich wenig. Durchmesser 500 bis 700 Kilometer.
Das ist echt viel.
Rotationsgeschwindigkeit ca. 200 km/h. Und eine Zuggeschwindigkeit des ganzen Systems von nur 10 bis 30
km/h. Ja.
Wandert relativ langsam, dreht sich dabei sehr schnell.
Mhm.
Und das Ganze ist eben ein Tiefdruckgebiet, wie man schon erkennt daran, Kerndruck 900 Hektopascal. Wirklich tiefes Tiefdruckgebiet.
Oh ja.
Prinzipiell ziehen die Teile eigentlich immer von Ost nach West, quasi mit der Passatrichtung.
Ja, da entstehen sie ja auch, ne?
Richtig. Und zusätzlich auf der Nordhalbkugel immer in Fahrtrichtung rechts und auf der Südhalbkugel in Fahrtrichtung links. Corioliskraft.
Der Ausstieg wie immer in Fahrtrichtung rechts.
Genau, Grüße an den Wirbelwind Daniel. Unseren busfahrenden Medicane. Bilden können die sich nur über großen Wasserflächen, weil A ist die Luftfeuchtigkeit hier sehr groß, die Energie ist sehr groß, die transportiert werden kann und die Reibung ist quasi gleich null. Um so einen Wirbelsturm entstehen lassen zu können, brauchen wir, wie du schon richtig sagtest, ein warmes Meer. Meeresoberfläche größer 26 Grad Celsius, aber nicht nur an der Oberfläche, sondern bis 50 Meter Tiefe. Und ich finde, das sagt schon einiges über die Wärmemenge aus, die da zur Verfügung stehen muss.
Oh ja, Wasser kann ja sehr viel Wärme speichern.
Oh ja. Und dazu brauchen wir noch eine labile Geschichte der Atmosphäre. Also wir erinnern uns, hohes Cape. Das heißt, die Luft muss auch nach oben gesogen werden können. Es hilft nichts, wenn du eine stabile Schichtung hast, dass einfach du keine Aufwinde kriegst quasi.
Mhm.
Außerdem braucht man eine gewisse Entfernung vom Äquator, so roundabout 500 Kilometer Entfernung vom Äquator, wegen der Corioliskraft einfach.
Sonst dreht sich nichts.
Genau das. Weil Richtung Äquator nimmt die Corioliskraft immer weiter ab. Am Äquator ist sie gleich null. Das heißt, du musst ein Stück weit vom Äquator weg sein, damit du überhaupt genug bekommst, damit sich der ganze Bums auch dreht. 5 bis 8 Grad übrigens.
Nördliche oder südliche Breite.
Genau. Kann man sich schön merken. 500 Kilometer, 5 Grad. 50 Kilometer tief, 50 Meter tiefes Wasser. 25 Grad warm. Hätte man doch fast alle Sachen richtig.
Alles mit 5.
In erster Näherung zumindest.
Ja. Der Rest macht der Federbalken.
Was noch hinzukommt, man braucht sogenannte Anfangsstörungen in den unteren Atmosphärenschichten. Also du hast in den Tropen immer diese, das hatten wir in der Folge 1, glaube ich, diese ständig auftretenden Gewitter. Und sowas brauchst du einfach als Initialgewitter.
Mhm.
Diese Gewitter gibt es so häufig, dass du quasi Gewittergebiete hast, die wellenförmig durch die Tropen wandern. Die sogenannten Easterly Waves. Die bilden halt einfach, weil es so viele sind, Gewittercluster und neigen dazu, dass sich solche subtropischen Stürme mit relativ hoher Luftfeuchte und geringer vertikaler Windscherung bilden. Warum man den folgenden Punkt braucht, wurde mir nicht klar bei meiner Recherche. Man braucht geringe Windscherung zwischen Boden und Troposphäre. Das heißt, du darfst nicht von Natur aus zu starke Aufwinde haben. Warum, habe ich nicht gerafft. Aber aus irgendeinem Grund scheint es so zu sein, dass wenn du zu starke Windscherungen hast, und die treten wohl vor allem in El Niño-Jahren auf, hast du weniger Hurricanes.
El Niño war doch der warme Strom, der Richtung Mittelamerika vom Pazifik her, oder?
Ich verwechsel immer, welche Richtung El Niño ist. Aber ja, wenn sich die Meeresströmungen umkehren, genau. Stimmt, normalerweise hast du einen kalten Strom, der Richtung Südamerika, von Westen Richtung Südamerika möppelt.
Mhm.
Und wenn der warm wird, hast du El Niño.
Aber das ist eine eigene Folge.
Ja, da machen wir eine eigene Folge drüber, weil da habe ich sehr wenig Ahnung von, finde das aber sehr spannend, weil das ja auch so ein Ding ist, du drehst an einer Stelle den Wasserhahn auf, den Warmwasserhahn auf und gefühlt weltweit ändert sich das Wetter.
Ah ja, schon.
Okay. Zum Thema Windscherung habe ich mir einen Satz aufgeschrieben, bei zu starken Windscherungen kann sich keine stabile Rotation ausbilden. Puh, spannende These, kann ich aber nicht begründen.
Steht 1:1 so in der Wikipedia.
Jetzt weißt du, wo ich es her. Wenn man sich so den Entwicklungsprozess von so einem Wirbelsturm anschaut, dann steigt erstmal Wasserdampf und Wärme von der Meeresoberfläche auf.
Mhm.
Und wie in eigentlich allen Folgen, die wir schon gemacht haben, auch, durch die Konvektion bilden sich Haufenwolken. Latente Wärme wird frei. Die Wolke erwärmt sich weiter oben beim Kondensieren, kann noch weiter aufsteigen. Und so weiter. Viel, viel Luft steigt nach oben. Das heißt, oben hast du hohen Druck. Das sogenannte Höhenhoch.
Mhm.
Weil du aber viel Luft von unten nach oben hochziehst, entsteht unten ein Bodentief. 900 Hektopascal. Also wir ziehen sehr viel Luft, sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Mhm. Dass du es am Boden auch mal auf 900 Hektopascal schaffst. Und den Rekord hält übrigens der Taifun Tip 1979 mit 870 Hektopascal.
Oh Gott.
Und einem Durchmesser von 2200 Kilometer.
Auweia.
Das ist schon was.
Das ist.
Okay. Wir können wieder kurz hinten in den Dirke Weltatlas blättern, wie letztes Mal. Mhm. Was ist denn so 2200 Kilometer? Spontan.
Madrid, Berlin?
Ich hätte jetzt Paris, Prag gesagt, aber. Das ist dann auch nur noch Bauchgefühl.
Ja.
Aber wir haben ja eine Schattenredaktion da, die prüft das bestimmt schnell durch.
Also schnell mal nachgeprüft. Ja. Madrid, Berlin auf der Straße sind 2400 Kilometer.
Krass, das ist ein Mordswetterchen.
Oh ja. Also Madrid, Hannover könnte dann passen ungefähr.
Krass. Das ist ein Mordssturm.
Oh ja.
Durch diese starken Druckunterschiede, wir erinnern uns, 900 Hektopascal Kerndruck,
mhm,
kann halt ständig warme Luft von der Meeresoberfläche voller Energie nachströmen und wieder nach oben steigen. Also hier ist ziemlich viel Energie unterwegs und die Corioliskraft beginnt jetzt den ganzen Bums in Rotation zu versetzen.
Mhm.
Bei geringer Windscherung in der Höhe kann das Ganze jetzt immer weiter anwachsen. Wir erinnern uns an unsere Fußnote von eben. Ich habe keine Ahnung, warum die Windscherung hier Probleme machen soll. Und es entstehen sehr, sehr hochreichende Gewitterwolken bei dem Ganzen.
Die knacken, glaube ich, die Tropopause, gell?
Das hatte ich bei den Superzellen mal gelesen. Mich würde es hier nicht wundern, weil du hast hier noch mehr Energie zur Verfügung als bei einer Superzelle. Ja. Also es würde mich nicht wundern, wenn man da auch die Tropopause durchschlägt.
Aber zumindest rankommen tun sie.
Ja.
Ja, okay.
An diese, an der Oberkante dieser hochreichenden Gewitterwolken kann jetzt die auskondensierte und abgekühlte Luft wieder absinken. Und im Zentrum des Ganzen will das Ganze naturgemäß vom hohen Druck zum tiefen Druck sinken. Weil, ne, Druckausgleich. Eigentlich logisch.
Ja.
In der Mitte des Ganzen sinkt das also ab. Die trockene und auskondensierte und kühlere Luft. Mhm. Und es bildet sich dieses Auge des Sturms, was man so bei den Satellitenbildern so typisch kennt.
Mhm.
Hier hat man relativ geringe Windgeschwindigkeiten, also nur so 25 km/h und nicht, wie wir eben hatten, 200 km/h Rotationsgeschwindigkeit.
Horizontale Windgeschwindigkeiten, dafür geht es ordentlich.
Genau, unten. Genau. Wie sich dieses Auge ausbildet, ist wohl auch so ein Ding, was noch nicht ganz hundertprozentig verstanden ist. Ein Grund mehr, warum man so gerne
die verrückten Amerikaner da reinjagt.
Warum man so gerne die Amerikaner da reinjagt mit ihren lustigen Flugzeugen. Da hast du ja auch coole Videos zu rausgesucht gehabt, die schubt sich auch in die Shownotes rein. Das sieht schon sehr abenteuerlich aus. Auch das scheint so eine Mischung aus Zentrifugalkraft und Drehimpulserhaltung zu sein, die einfach die Wolken um das Zentrum nach außen drückt und die Eyewall ausbildet. Das ist quasi das Äquivalent zur Wallcloud von eben, also einfach so eine Wand aus Wolken mit maximal großer Windgeschwindigkeit. Hinzu kommt, was mir so auch gar nicht bewusst war, aber irgendwie ist es total logisch. Bei den Wirbelstürmen hast du halt an dieser Eyewall, musst du ja quasi die Winde addieren. In Zugrichtung ist der Wind stärker, wegen vektoriell und so, als auf der Seite, wo der Wind sich gegen die Zugrichtung dreht.
Rücklaufend.
Genau das, ja. Hinlaufend.
Vorlaufend,
rücklaufend. Addiert sich das Ganze halt und rücklaufend subtrahiert. Also du kannst da richtig, richtig Zucht drauf kriegen. Und das ganze Ding bleibt an sich erstmal stabil. Das schwächt sich erst ab, wenn du an den äußeren Bedingungen schraubst. Also wenn die Wassertemperatur zu gering wird, der ganze Sturm auf Land trifft und da auf einmal Reibung auftritt, sich Windscherungen bilden. Dass der irgendwann in kältere Gefilde kommt, ist völlig klar, weil wir haben ja gesagt, in Fahrtrichtung auf der Nordhalbkugel trifft er dann nach rechts ab.
Ja,
das heißt, also Richtung, der zieht irgendwann nach Norden. Und dadurch kommt er zwangsläufig irgendwann in kühlere Gewässer. Das heißt, seine Energiezufuhr wird abgeschnitten. Aber lebensdauermäßig kann das relativ lang dauern. 1994 wurde der Wirbelsturm John beobachtet, der 31 Tage lang über den Pazifik gezogen ist. Und je nachdem, wo so ein Sturm halt langzieht, kann der halt auch mal stärker, mal schwächer werden, je nachdem, über was für Gebiete der gerade zieht. Und allein durch die Windgeschwindigkeiten kann der halt ganz ordentlich Schaden machen. Dieses Schadenspotenzial misst man nicht mehr in der Fujita-Skala, nicht mehr in der F-Skala, sondern in der Saffir-Simpson-Skala. Das ist also dieses typische Kategorie 1 bis 5 Hurricane-Skala. Diese Skala bezieht sich nicht nur auf die Windgeschwindigkeiten, sondern auch auf die Druckverhältnisse und den Anstieg des Meeresspiegels durch zum Beispiel Sturmflut. Also da werden alle diese drei Größen ein bisschen mit verwurstet, um die Skala abzubilden. Die Kategorie 1 beginnt ab 120 km/h ungefähr, 980 Hektopascal Kerndruck und 1,5 Meter Sturmflut. Und Kategorie 5, also die stärkste, ab 252 km/h Windgeschwindigkeiten, einem Kerndruck kleiner als 920 Hektopascal und 5,5 Meter Sturmflut.
5,5 Meter. Boah.
Und damit möchte ich mit einem Lied von Twisted Sister enden. Shaking my baby now, twist and shout.
Twist, twist.
Like we did last summer. Let me twist again. Ach ja, genau, mehr hätte ich dazu jetzt nicht. Hast du noch irgendwelche spannenden Wirbelwinde, Wirbelwindfakten?
Man könnte jetzt natürlich nur die Unterschiede an, beziehungsweise eigentlich sind es nur Namensunterschiede, wo auf der Welt welcher ist, ne?
Ja, es sind reine Namensunterschiede.
Ja, es ist je nachdem, in welcher Region. Lustigerweise im Südatlantik gibt es keine. Fällt mir gerade auf. Warum eigentlich?
Gibt es vielleicht vornehmlich kalte Strömungen im Südatlantik?
Ja, glaube ich auch, ja.
Na, Wikipedia zur Hilfe.
Genau, es gibt einen einzigen, der vor Rio de la Plata mal war.
Ja.
Ansonsten ist da unten absolute Leere.
War bestimmt in so einem El Niño, ja, wo sowieso alles anders ist.
Oh Gott, ja. Ja, dann haben wir die Wirbelstürme mal grob angerissen.
Wollen wir noch sagen, wo welche Stürme genau auftreten? Also
hier, ja, die Hurricanes sind im Nordatlantik.
Und im Nordostpazifik?
Also die da auch Hurricanes, sieht man da, sind alle Zyklone?
Scheinbar nicht. Die Hurricane treten quasi an beiden Küsten des nordamerikanischen Kontinents auf.
Okay.
Also da, wo der Amerikaner an sich ist, nennt er es Hurricane.
Ja.
In der Karibik, im Golf von Mexiko auch.
Mhm.
Der Taifun ist in Ost- und Südostasien und im Nordwestpazifik. Zyklon im Südpazifik und im Indischen Ozean. Und eben dieser Baguio oder wie man immer ihn ausspricht, im philippinischen Raum.
Alles klar. Dann wissen wir jetzt wenigstens, wo was ist.
Genau. Haben wir noch irgendwas über die lustigen Flugzeugmenschen zu erzählen, die da reinfliegen? Da bist du nämlich eher der Experte für wie ich. Als wie ich, Entschuldigung.
Jetzt rein aus dem Kopf, unrecherchiert. Die die NOAA, also NOAA, die nordamerikanische Wetterbehörde, schickt da mit fröhlicher Regelmäßigkeit die Herkules rein, mit Messsonden und Messgerät vollgestopft. Und auf den niederen Höhen und auf den oberen Höhen, da haben sie, ein oder zwei Learjets, wo dasselbe machen. Das weiß ich jetzt so aus dem Kopf noch, und die sind wirklich knallhart rein bis ins Auge und auf der anderen Seite wieder raus oder auf derselben Seite wieder retour. Und gibt's Filmaufnahmen in tollen Dokumentationen, unter anderem auch, natürlich auch auf YouTube, wo sonst. Da schüttelt's einen ordentlich durch, also ich möchte da nicht mit ansetzen.
Krass.
Mhm. Das so ganz schnell aus dem Bauch raus. Vielleicht finde ich noch ein, zwei gute Videolinks, die kommen dann mit in die Shownotes.
Mhm. Ich stelle mir das halt auch fliegerisch irgendwie, sagen wir mal, spannend vor. Weil wenn du da 200 km/h Seitenwind hast und dann schlagartig in das Auge reinfliegst und nichts mehr hast.
Ich glaube, die Seitenwinde ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn es rauf oder runter geht.
Mhm.
Da bist halt dann gerade beim Runter kommt halt irgendwie sowas Doofes namens Boden.
Irgendwann. Na, ja, stimmt ja. Ja, krass.
Ja.
Ja, dann gucke ich mal, dass ich noch die Videolinks mit in die Shownotes packe.
Mhm.
Dann können wir alle den Nervenkitzel von unserem sicheren Sofa aus haben und müssen uns nicht selber in das Flugzeug setzen. Gut.
Gut,
dann haben wir das auch durch und hätten, glaube ich, schon das neue Thema für Folge 9. El Niño.
El Niño.
Alles klar. Dann vielen Dank, Armin.
Vielen Dank, Hendrian.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
So, wo drücke ich jetzt hier auf das Knöpfchen? Da. Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.